SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Neue Bücher aus Ostasien stellen wir Ihnen in dieser Sendung vor. Japan, China, Hongkong, Taiwan, alle mit dabei. Außerdem Korea und Singapur. Es sind vor allem urbane Geschichten aus dem Hier und Jetzt, die die Autorinnen und Autoren erzählen. Aber sie gehen auch in der Geschichte zurück. Cao Wenxuan etwa erzählt von der Kulturrevolution und Hwang Seok-yong von einem koreanischen Mädchen, das Ende des 19. Jahrhunderts nach China verkauft wird. Spannende Bücher, die wir begeistert gelesen und dann kritisch unter die Lupe genommen haben. Zu den Büchern gibt's Musik vom Album Year of the Funky von Bei Bei und Sean Lee. Asian Fusion mit Gu Zheng, einer chinesischen Zither. Eigentlich sind sie gar nicht so böse, die Figuren in Fuminori Nakamuras Krimis. Sie streifen durch Tokio und klauen zum Beispiel Portemonnaies. Ja, das ist nicht wirklich nett, aber es ginge natürlich noch sehr viel schlimmer. Und meistens kommt es dann auch noch richtig dicke. So auch in Fuminori Nakamuras neuem Roman, der eigentlich sein Debüt ist, aber erst jetzt ins Deutsche übertragen wurde. Er heißt Der Revolver, denn um genau so ein handliches kleines Mordwerkzeug geht es darin. Und das weckt in einem zunächst ganz harmlos wirkenden Studenten dunkle Begierden. Ein Anfängerroman? Mitnichten, findet der Kritiker Frank Rumpel.
Geschichten, in denen eine Waffe im Mittelpunkt steht, gehen selten gut aus. Dramaturgisch, das hat schon Anton Tschechow geraten, ist es sogar zwingend notwendig, ein Gewehr, das man im ersten Akt zeigt, im letzten auch abzufeuern. Der Ausgang von Fuminori Nakamuras Roman scheint also klar zu sein, auch wenn es hier kein Gewehr, sondern der titelgebende Revolver ist, der massiv Unheil stiftet. Den nimmt der junge Student Nishikawa an sich, als er in Tokio zufällig auf die Leiche eines Selbstmörders stößt. Vom ersten Augenblick an übt dessen Waffe auf ihn eine seltsame Faszination aus.
Wie von selbst fanden alle fünf Finger ihren Platz, gaben dem Revolver und auch mir Halt. Die Berührung meiner Haut mit dem Revolver hatte eine geradezu elektrisierende Wirkung. Mein ganzer Körper spannte sich an und ich wusste, dieses Gefühl würde nie vergehen.
Nishikawa entwickelt rasch eine innige Beziehung zu der Waffe, behandelt sie wie eine Art Reliquie, poliert sie, schlägt sie in ein feines Tuch ein, holt sie heraus, wenn es ihm nicht gut geht. Hat er bis dahin ein von Zwängen bestimmtes Durchschnittsleben geführt, das er als eintönig und langweilig empfand, verleiht ihm der Revolver jetzt Selbstvertrauen und ein angenehmes Überlegenheitsgefühl. Das schlägt schließlich um in blanken Egozentrismus. Die Verwandlung vom schüchternen jungen Mann zu einem Sonderling und Psychopathen vollzieht sich allmählich. Sie zeigt sich unter anderem in den Beziehungen zu zwei jungen Frauen, die ihn beide zum Teufel schicken, weil er sich immer seltsamer benimmt. Ließ er den Revolver zunächst noch zu Hause, trägt er ihn schließlich in einer Tasche mit sich, um dieses kraftspendende Objekt ständig dabei zu haben. Und irgendwann wird ihm klar, dass er den Revolver abfeuern muss, nicht auf etwas, sondern auf jemanden.
Der Revolver war ein unzähmbares, eigenwilliges Wesen, und ich ahnte, dass ich diesem mächtigen, fordernden Wesen nicht mehr lange würde standhalten können und es nur durch den erlösenden Schuss bändigen konnte. Doch umso mehr sträubte ich mich auch gegen den Druck, versuchte wieder eine gewisse Distanz zu bekommen.
Nakamuras Ich-Erzähler, das zeigt er hier, ist ein sehr genauer und reflektierter Beobachter, der auch innere Zerrissenheit kühl und sachlich schildert. Nishikawa besinnt sich zuweilen, zweifelt, fängt sich auch wieder, nachdem ein Kriminalbeamter auf ihn aufmerksam wird, der im Fall des Selbstmörders und dessen verschwundener Waffe ermittelt. Doch ist der in Nishikawa gewachsene Fatalismus längst zu übermächtig, als dass er den Revolver einfach in den Fluss werfen könnte. Der 1977 geborene, in Tokio lebende Fuminori Nakamura, der je nach Quelle Verwaltung oder Soziologie studiert hat, ist in seiner Heimat Japan ein mit renommierten Literaturpreisen ausgezeichneter Autor. Seit 2003 hat er bereits 18 Romane veröffentlicht. Schreibblockaden sind dem Mann offensichtlich fremd. Einige seiner Romane wurden verfilmt, darunter auch Der Revolver, sein schlank und schnörkellos, aber auch intensiv erzähltes Debüt. Zuvor waren hier mit Der Dieb und Die Maske bereits zwei etwas aktuellere Romane Nakamuras erschienen. In allen drei Romanen sind es einsame Ich-Erzähler, die in Tokio ins gesellschaftliche Abseits, an dessen dunklen Rand rutschen. In Der Dieb erzählte Nakamura von einem Taschendieb mit eisernen Grundsätzen, der sich unvorsichtigerweise mit einem Yakuza-Boss einlässt. Im Roman Die Maske war es der Sohn eines Clan-Bosses, der wider Willen zum Täter wird. Der Revolver dagegen konzentriert sich ganz auf den inneren Kampf des Protagonisten. Bei dieser Figur mag mancher an Dostojewskis Raskolnikow denken. Was freilich kein Zufall ist, nennt Nakamura den russischen Autor doch stets als eines seiner literarischen Vorbilder. In einem Interview sagte Nakamura:
Der Moment, wo etwas im Alltag vom Gewohnten oder Erwarteten abweicht, interessiert mich. Was da unter der Oberfläche geschieht, was jemand dabei denkt und empfindet, spielt in meinen Romanen eine wichtige Rolle.
In Der Revolver kann man zusehen, wie sich der Abgrund auftut, in den sich der Protagonist stürzt. Und weil er das nicht mit sich allein ausmacht, sondern entschlossen ist, jemanden mitzunehmen, wirft Nakamura hier auch die Frage auf, ob irgendjemand das Recht hat, einen anderen zu töten. In einem Land mit Todesstrafe, die Nakamura übrigens vehement ablehnt, ist das alles andere als trivial. Wenngleich sich Nakamura selbst gar nicht unbedingt als Kriminalschriftsteller sieht, sind seine Romane doch reinster Noir und werden in Japan zusammen mit anderer Kriminalliteratur viel gelesen. Sonst hätte der Verband der japanischen Kriminalautoren wohl keine 600 Mitglieder. Nur ein Bruchteil davon hat es bisher auf den deutschen Markt geschafft. So hat etwa der kleine, auf japanische Literatur spezialisierte Kass-Verlag schon vor Jahren zwei Romane des Noir-Altmeisters Arimasa Osawa und einen Roman von Yori Fujiwara veröffentlicht. Aber auch andere Verlage bringen Romane japanischer Krimi-Autoren heraus und haben hierzulande etwa Masako Togawa, Hideo Yokoyama, Kanai Minato oder Kaigo Higashino bekannt gemacht. Der Diogenes Verlag hat mit Fuminori Nakamura einen ebenso interessanten wie produktiven Autor im Programm. Sein jetzt erschienenes, knapp und präzise erzähltes Debüt ist ein guter Einstieg in dessen düstere, gelegentlich auch etwas verstörende Romanwelt.
Frank Rumpel besprach Der Revolver von Fuminori Nakamura. Thomas Eggenberg hat ihn aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er, wie auch zwei andere Romane von Nakamura, im Diogenes Verlag. Thank you. In China ist er ein Bestseller-Autor, Cao Wenxuan. Und Bestseller heißt in diesem Fall wirklich Bestseller. Einige seiner Bücher erreichen enorme Auflagen im mehrstelligen Millionenbereich. Doch auch in anderen Ländern hat man ihn bereits entdeckt. 2016 bekam er sogar den Hans-Christian Andersen-Preis, den renommiertesten internationalen Preis für Kinderliteratur. Jetzt ist ein neuer Roman von Cao Wenxuan erschienen. Er heißt Libellenaugen und er erzählt von einer Französin, die in eine chinesische Familie einheiratet. Eine ungewöhnliche Konstellation für einen chinesischen Roman. Darüber will ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Isabella Akuchi. Guten Tag, Frau Akuchi.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, im Zentrum dieses Romans steht eine Französin, die Französin Océane, die spätere Großmutter der kleinen A. May, die auch noch eine wichtige Rolle spielen wird in diesem Roman. Fangen wir aber doch erstmal bei der Großmutter an. Das ist ja eine elegante Frau, oder? Typisch Französin.
Ja, absolut. Sie ist eigentlich das Sinnbild einer Französin. Also sie ist wie aus so einem Pariser Modeheft entsprungen, kann man fast sagen. Sie ist eben sehr elegant und sie sieht auch ganz blendend im Qipao aus, also in dem klassischen chinesischen Frauenkleid, das ja sehr schmal, eng geschnitten ist. Und ich würde sagen, die Großmutter steht eben auch für das Shanghai der 20er, 30er Jahre. Also sie kommt ja in dieser Zeit mit ihrem chinesischen Ehemann nach Shanghai. Und das Shanghai dieser Zeit war eben so eine ganz flirrende Mischung aus internationalem Flair und chinesischer Tradition. Es war sehr weltoffen, modern und irgendwie sophisticated und auch sexy. Und so ist auch diese Großmutter bis ins hohe Alter, muss man wirklich sagen.
Erstmal sind wir allerdings noch nicht mitten in China, sondern ein paar Jahrzehnte davor, in den 20er Jahren. Da lernt der Großvater die Großmutter, die Französin eben, in einem Café in Marseille kennen. Dort sitzt sie, liest in einem Buch, bei Kerzenschein. Es ist eine etwas süßliche Szenerie. Frankreich ist hier überhaupt das Land der Romantik, oder?
Ja, das ist es aber, finde ich, überhaupt in Ostasien. Also beispielsweise auch in Japan. Frankreich wird immer so hervorgeholt, wenn man ein positives Bild des Westens zeigen will. Auch so ein romantisches Bild, das auf der einen Seite ja so was Anheimelndes, Gemütliches hat, aber gleichzeitig auch irgendwie stilvoll, frivol und dieses Savoir-vivre, so eine gewisse Lässigkeit, die den Ostasiaten vielleicht nach eigener Meinung fehlt. Eben, dass der Großvater und die Großmutter in Marseille da stundenlang im Café sitzen und Kaffee trinken oder Rotwein trinken und die Zeit spielt gar keine Rolle. Das ist so ein bisschen das, was man sich, würde ich sagen, in Ostasien eben unter Frankreich vorstellt. Im Gegensatz zu Amerika, das eben eher negativer konnotiert ist. Aber für einen Deutschen, finde ich, liest sich das halt doch recht klischeehaft.
Anfangs bleiben die Großmutter und der Großvater in Frankreich. Sie heiraten, sie bekommen vier Kinder. Dann siedeln sie aber irgendwann nach Shanghai über, wo der Großvater die drei Seidenfabriken der Familie von seinem Vater übernehmen soll. Also das ist eine sehr wohlhabende Familie auch, aus der der Großvater stammt. Großvater und Großmutter haben bereits vier Kinder, die gehen mit. Dann kommen in China noch zwei weitere chinesische Kinder aus der ersten Ehe des Großvaters dazu. So entsteht eine große Patchwork-Familie und alle haben sich wahnsinnig lieb. Fanden Sie das glaubhaft, dass alle so ausschließlich nett und gutherzig sind?
Nee, überhaupt nicht. Es widerspricht eigentlich auch vielem, was ich sonst über China in der Zeit gelesen habe. Also zum Beispiel die Werke der auch Shanghaierin Eileen Chang, die tatsächlich in dieser Zeit gelebt und geschrieben hat. Und die beschreibt diese chinesischen Großfamilienverhältnisse ganz anders und teilweise sehr, sehr böse und intrigant und von wahnsinnig viel Eifersucht durchfressen. Und hier ist es aber völlig anders. Eben die Kinder aus erster Ehe des Großvaters lieben diese französische Großmutter. Der Schwiegervater ist auch überhaupt nicht entsetzt, dass sein Sohn da jetzt eine Langnase als Braut nach Hause bringt, sondern ach, das ist alles wunderbar. Was ich glaube ist, dass der Autor Cao hier eigentlich so eine Utopie versucht. Es soll eigentlich ein Idealzustand der chinesischen Gesellschaft anhand dieser Familie gezeigt werden. Die leben ja in diesem blauen Haus, so nennen sie es in Shanghai. Das ist ein Haus, das im Kolonialstil gebaut ist, also auch wieder dieser westliche Einfluss, der Shanghai eben ausmacht. Und es ist aber eine chinesische Familie, die diese französische Großmutter komplett integriert. Und gleichzeitig gibt es dann noch diese Hausangestellten, die heißen Mütterchen Hu und Mütterchen Song. Und die sind im Grunde auch wie Familienmitglieder. Das heißt, in diesem blauen Haus ist ein utopischer Raum, da gibt es keine Kulturclash, da gibt es keine Klassenunterschiede, obwohl die eigentlich da sind, sind alle fein damit, alle sind glücklich. Und ich denke mir, dass das so ein Idealzustand ist, den er eben seinen jungen Lesern präsentieren will, dass man weltoffen, tolerant und egalitär sein kann und trotzdem reich und auf Traditionen auch bedacht.
Dass dieser Roman ein Utopieversuch ist, das finde ich sehr einleuchtend, finde ich sehr interessant. Das Böse und alle Konflikte, die kommen ja eigentlich immer nur von außen. Ne? Also die Familie wird zum Beispiel enteignet, die Seidenfabriken werden verstaatlicht, dann kommt die Hungersnot von 1960, 1966 bricht dann die Kulturrevolution aus, wie eine Epidemie, wird im Roman gesagt. Politik wird hier immer bloß angedeutet, bleibt Hintergrund. So richtig zu packen, bekommt man das politische China als deutscher Leser eigentlich nicht, oder?
Nee, also ohne Hintergrundwissen, dass man schon vorher weiß, was die Kulturrevolution eigentlich war. Da denkt man hier, was ist denn hier los? Also da laufen irgendwelche Horden von marodierenden Jugendlichen durch die Straße und wenn es dann heißt, rufen wir die Polizei, nee, die Polizei hilft uns da doch eh nicht. Ja, warum nicht? Also man kann es wirklich nicht verstehen, wenn man nicht eigentlich die Hintergründe bereits kennt. Und ich glaube, das Problem, was aber Cao hier hat, ist, dass er im Grunde auch im heutigen China nicht wirklich über die Kulturrevolution schreiben kann. Es ist zwar irgendwann mal offiziell gesagt worden, oh, die Kulturrevolution, das war doch ein Fehler, aber nur in der Hinsicht, dass eben diese jungen, marodierenden Rotgardisten ein Fehler waren. Wenn man jetzt tiefer gräbt, kommt man ja darauf, dass die nicht alleine diese Idee hatten, sondern man stößt irgendwann auf den Leichnam des heiligen Mao. Und auf die Rolle der Partei und das alles. Und das ist heute immer noch ein Tabuthema in China. Und Cao laviert hier wirklich drumherum. Er versucht uns diese ganze Geschichte als so eine Art Parabel zu verkaufen, nach dem Motto, das kann immer und überall passieren, dass sich plötzlich Gruppen gegen einen wenden und dass man zum Außenseiter gestempelt wird. Also er versucht das quasi zu entpolitisieren. Aber das funktioniert eben auch nicht, diese Allgemeingültigkeit, die er da probiert.
So richtig zu packen bekommt man die Rotgardisten nicht, ihre Motivation, auch ihre politische Motivation nicht, vielleicht auch den psychosozialen Stau, den sie vielleicht vorher erlebt haben, der sich da irgendwie entladen muss, warum. Aber so richtig gut zu packen bekommt man auch die Hauptfiguren nicht, finde ich. Also die Großmutter zum Beispiel und ihre Enkelin Ah Mei, die stehen hier im Zentrum, von denen wird die ganze Zeit berichtet, was sie machen im Alltag, ob sie in die Konditorei gehen oder ob sie Klavier spielen oder was auch immer. Das ist alles sehr schön und sehr lieblich, aber ich finde, es fehlt ihnen an individueller Kontur.
Also ich würde sagen, Cao hat hier eben auch Ideale gezeichnet. Also vor allem die Enkelin ist ein Musterkind, auch im konfuzianischen Sinne. Und zwar ehrt sie eben diese Großmutter und sie bemüht sich, sich weiterzubilden. Sie spielt ganz toll Klavier und sie übt immer freiwillig. Und sie gibt ärmeren Kindern ihre Mandarine ab. Sie ist immer selbstlos. Und ich glaube, das soll einfach eine Art pädagogisches Beispiel für die jungen Leser sein. Ich denke, da geht er ganz didaktisch vor.
Sie sagen, es ist ein pädagogisches Lehrstück eigentlich. Der Roman wird in China ja auch als Jugendroman verkauft. Er wird auch in Deutschland als Jugendroman annonciert, wobei die Verlegerin allerdings sagt, ihrer Meinung nach ist das eigentlich eher ein modernes Märchen für Erwachsene. Ist das jetzt ein Jugendroman für uns, ja oder nein?
Also für uns nicht. Denn da finde ich, fehlt erstens mal das Hintergrundwissen, das kann man von deutschen Jugendlichen nicht erwarten. Und dann kommen ja auch die Jugendlichen nur am Rande vor, obwohl ja die Rotgardisten, das waren ja alles ganz junge Menschen, die waren teilweise erst 15. Und trotzdem steht hier eigentlich die Großmutter und der Großvater im Fokus. Und ich glaube, für deutsche Jugendliche ist das so, ein Buch immer eine Oma. Und für Chinesische ist es aber, glaube ich, doch was anderes, weil ich denke, was ich jetzt auch von chinesischen Bekannten weiß, dass sie oft doch eine sehr enge Bindung zu ihren Großeltern haben. Es gibt ja auch in ärmeren Familien dieses Phänomen, dass Eltern in die Städte ziehen, um zu arbeiten und die Kinder bei den Großeltern lassen. Und dann denke ich, ist das eben auch ein Buch, was wirklich die konfuzianistischen Werte hochhält und Kindern vermitteln will. Und da steht ja auch im ganz tollen Kontrast zu der Kulturrevolution, die sich ja genau dagegen gewehrt hat. Im Konfuzianismus geht es ja darum, auch dass man unter anderem die Alten ehrt. Und in der Kulturrevolution haben Jugendliche ihre Lehrer geschlagen, ihre Eltern denunziert. Es war genau das Gegenteil. Mao war absolut gegen diesen Konfuzianismus, der über eigentlich Jahrtausende China geprägt hat. Und inzwischen wird diese Lehre aber wieder in China sehr hochgehalten.
Das alte Ehren, das ist ja auch etwas, was sich im Erzählton dieses Romans spiegelt. Der wirkt ja relativ märchenhaft. Er fängt auch so an, es war einmal. Was für einen Effekt hat dieses Erzählen auf Sie gehabt als Leserin?
Also ich muss sagen, mich hat es leider total abgeturnt. Vielleicht auch, weil ich mir etwas anderes erhofft hatte. wenn man natürlich sieht, ein Buch über die Zeit der Rotgardisten, dann erwartet man da wirklich einen historisch fundierten Roman und einen sehr realistischen Roman. Aber es hat eben so einen etwas wolkigen Ton. Und für mich passt das irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite diese sehr harten historischen Ereignisse, die ja auch noch nicht lange zurückliegen. Es gibt ja genug Zeitzeugen, die davon berichten können. Und das Ganze aber so märchenhaft darzustellen und so abgemildert, das fand ich enttäuschend. Und ich konnte irgendwie die ganze Geschichte als Geschichte nicht mehr richtig für voll nehmen.
Mir ging es auch so, dass ich den Roman nicht mit so viel Lesefreude gelesen habe. Dafür war er mir eben auch zu langatmig, zu süßlich. Und ich glaube, ich habe auch nicht ausreichend große Sehnsucht nach Harmonie oder nach harmonischen Büchern. Aber ich muss doch sagen, ich fand ihn politisch ziemlich interessant. Auch in seiner Uneindeutigkeit und in seiner Vorsicht vielleicht. Ich finde, er bietet ziemlich viel Diskussionsstoff, oder?
Ja, also ich glaube auch, man erfährt zwar wenig eigentlich über das China von damals, aber man kann doch einiges über das China von heute aus diesem Buch ableiten. Also sprich, wie ist der Umgang mit der eigenen Geschichte und auch wie sind die Sehnsüchte heute? Nach was dürstet quasi diese Gesellschaft? Und allein, dass hier diese heile Familie so extrem betont wird. Also ich denke mir auch, dass das natürlich auch etwas im heutigen China ist, wo doch irgendwie der Turbokapitalismus alle einholt, da hat man Angst, genau diese Familienwerte auch zu verlieren. Also ich denke mir, das steht irgendwo auch dahinter, dass Cao hier so ein Buch schreibt, was uns irgendwie utopisch vorkommt.
Utopisch und doch ein Roman über das heutige China. Isabella Akucci, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über Libellenaugen, den neuen Roman von Cao Wenxuan, aus dem Chinesischen übersetzt von Nora Frisch und erschienen im Drachenhaus Verlag. Literatur aus Singapur ist bei uns ziemlich selten. Auf der Suche nach Büchern über die schwülheiße Metropole landet man schnell bei britischen Autoren. Schließlich war Singapur lange Zeit britische Kolonie und hat daher viele Spuren in der angelsächsischen Literatur hinterlassen. Ganz großartig ist zum Beispiel James Gordon Farrells Roman »Singapur im Würgegriff«. Darin erzählt er vom Ende der britischen Herrschaft in Singapur und dem Einfall der Japaner im Jahr 1942. Doch um Farrell soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um Charlene Theo. Sie hat auch eine enge Bindung zu England, aber sie stammt aus Singapur. Und von dort erzählt sie in ihrem Debütroman. Er heißt »Schöne Monster« und Pascal Fischer stellt ihn jetzt vor.
Das klingt interessant. Charlene Theo, eine junge englische Autorin mit Wurzeln in Singapur, schreibt einen Roman über die Frauen dort. Und die seien alles andere als unterwürfig, sagte Theo in einem Interview. Doch wer in ihrem Debüt nun überraschende, leuchtende Figuren des außereuropäischen Feminismus erwarten sollte, könnte falscher nicht liegen. »Schöne Monster« heißt das Buch programmatisch und will eher die Schattenseiten weiblicher Selbstentwürfe beleuchten. Schuld daran sind übrigens nicht die Ehemänner, Ex-Männer und Geliebten, die hier auch nur Nebenrollen spielen. Die Hölle der Frauen, das sind die anderen Frauen oder die eigenen Abgründe. Davon erzählen drei Hauptfiguren in einem komplexen Plot. Ihre Erinnerungen umfassen mehrere Phasen ihres Lebens und einen Zeitraum von den 1960ern bis in die 2020er Jahre. Das Scheusal des Romans ist Amisa. Sie ist Ende der 60er aus ihrem malaysischen Wellblechhüttendorf in die Großstadt geflohen. Doch ihre Hoffnungen auf eine Schauspielkarriere zerschlagen sich. Umso bösartiger ist sie später zu ihrer Tochter Sue, die ihr als Alleinerziehender den letzten Rest Selbstbestimmung im Leben genommen hat. Überdeutlich heißt es von Amisa:
Sie ist ein Monster, aber so schön, dass sie mit allem durchkommt.
Su wiederum ist im Jahre 2003 16 Jahre alt und im Pubertätshorror gefangen. Unter ihren sadistischen Mitschülerinnen an der katholischen Mädchenschule gilt die hässliche Teenagerin als Miss Frankenstein. Sie fürchtet sich vor Mobbing und ihrem eigenen Körper.
Mit 11 hoffte ich noch, dass ich mich in der Pubertät verpuppen und irgendwann zu voller Schönheit erblüht aus dem Kokon kriechen würde. Von wegen. Stattdessen Akne, fettige Haare, Blut.
Eine Freundin findet sie schließlich in der Außenseiterin Cersei. Doch die höchst ambivalente Teenager-Freundschaft geht schließlich in die Brüche. Auch Cersei ist eine der Erzählerinnen und sie schildert das Ganze nochmal aus der Rückschau im Jahre 2020, als sie längst Social-Media-Kampagnen koordiniert. Unter anderem für das Remake eines trashigen Underground-Horrorfilms, in dem Sus Mutter Amisa 1978 mitgespielt hat. Wo die Handlung verwirrt, da fasziniert zumindest die Sprache. Anke Caroline Burger hat sie treffend übersetzt und lässt damit das sinnliche Singapur auch auf Deutsch entstehen. Feuchte Mangrovensümpfe, die Sonne, die wütende Pfeile schießt, ein Stadtstaat zwischen Monsun und Luftverschmutzung.
Über dem Garten hängt schwerer Smog, in dem die Umrisse der Bäume und Blumentöpfe verschwimmen. Die Welt vor meinem Fenster sieht aus wie die Kulisse eines Low-Budget-Films. Die Nachbardächer wirken wie aus orangefarbenem Papier gefaltet. Jeden Augenblick könnte ein riesiger Kran sich herabsenken, die ganzen Häuser packen, hochheben und auf die Müllhalde eines bankrotten Filmstudios krachen lassen.
Hier ist es Sue, die erzählt. Ihr Verhältnis zur Welt ist grundlegend gestört. Ihre Wahrnehmung ist geprägt von Bildern voller Apokalypse, Ekel oder der Ahnung, dass alles irgendwie fake sei. Abgründige Lebensläufe zu schildern mit den Bildwelten aus dem Horrorfilmgenre, dieses selbstgesteckte Ziel erreicht Tio am ehesten dort, wo sie sich südostasiatischer Mythen bedient und, darauf aufbauend, sogar eine Horrorfilmserie erfindet, in der Amisa einst mitgespielt hat. Ponti. Der Name ist abgeleitet von der malaiischen Geisterfrau Pontianak, die von ihrem untreuen Ehemann verlassen wurde und dann auch noch bei der Geburt ihres Kindes stirbt. Die doppelt Gedemütigte kehrt als hasserfüllter Geist auf die Erde zurück und lauert in Gestalt einer attraktiven jungen Frau untreuen Ehemännern auf. In den erfundenen Filmen mit Amisa verschmilzt Tio dies alles mit europäischen Vampirmotiven. Ein missgebildetes Mädchen namens Ponti schließt einen Pakt mit der Unterwelt, wird schön, muss aber das Blut von Männern trinken, um ihre Schönheit fortlaufend zu erhalten. Sus Mutter hat in der Filmserie mitgespielt und Sue erzählt sie im Buch nach.
Sie zieht ihre Opfer ganz dicht an sich und gibt ihnen einen langen, nassen Kuss, der ihnen Seele und Jugend raubt. Mit anzusehen, wie meine Mutter einen Schauspieler küsst, ist mir schrecklich peinlich. Blut spritzt. Dann kommt der Kameraschwenk auf die Palmwedel. Man sieht die Blätter zittern. Außerhalb des Bildausschnitts das Geräusch gierigen Schlürfens. Für mehr Blut und Blätter reichte das Budget nicht, weswegen uns die Zerfleischung an sich erspart bleibt.
Tio verbeugt sich würdig vor der überbordenden asiatischen Horrorfilmtradition und sie reichert den Motivkreis in ihrem Buch sogar noch an, durch weitere traditionelle Sagengestalten, Doppelgänger, Geisterfrauen. Das ist schrecklich schön, aber leider auch gerade eine Schwäche des Romans. Denn diese geborgten Motive sind mit Abstand die stärksten im Roman. Sie haben einen reichen Subtext und Spannung, demgegenüber fallen die Lebensgeschichten um Sue, Cersei und Amisa deutlich ab, wenngleich sie beliebte Horrormotive aufnehmen. Amisas Körper etwa wird sich gegen sie selbst wenden, in Form von Krebs. Cersei erlebt ihren eigenen Body-Horror in Form eines Bandwurms, über den sie sarkastische Bonmots formuliert.
Eine Langzeitbeziehung, die über gemeinsames Essen funktioniert und von der nur einer der beiden weiß.
Trotzdem, ab der Hälfte erschöpft sich das Buch. Die Beziehungen sind auserzählt, die Perspektivenwechsel werden zum modischen Kniff. Vieles, was am Anfang schon zusammengefasst wird, erzählt der letzte Teil des Buches dann nochmal pflichtschuldig aus. Die Figuren monologisieren und pflegen dabei ihre Wunden, berühren aber kaum. Ein Buch, das mit seiner Sprache, den vielen kreativen Einfällen, mit Mythen und Genre-Referenzen glänzt, aber bei der Geschichte leider deutlich abfällt.
Musik. Schöne Monster heißt Charlene Theos Debütroman. Anke Caroline Burger hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Blumenbar. Sie hörten eine Rezension von Pascal Fischer. Hier auf SWR 2. Und jetzt können Sie mit mir einmal kurz an die Luft, einmal kurz ums Karree sozusagen, und zwar in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Denn soeben erschienen ist das neue Heft der Zeitschrift Flaneur, die in jeder Ausgabe ein anderes Quartier in einer anderen Stadt abläuft. Heft Nummer 8 flaniert nun durch das Wanhua-Viertel in Taipei und dahin will ich Sie kurz mitnehmen. Die Wanhua-Gegend ist die Keimzelle der Stadt Taipei. Große Straßen und verschlungene Gassen, Verfall hier, Neubau dort, dazwischen Geschäfte, Tempel, Parks, Imbissstuben, U-Bahn-Haltestellen und unterirdische Flüsse. Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Texte erlaufen sich die Gegend auf ganz persönlichen Pfaden, folgen Feng Shui-Spuren, den Wegen der Straßenkatzen, oder sind auf der Suche nach Pokémons, die sich vor allem in der Nähe von alten Tempeln tummeln. Dabei entdecken die Autoren viel Merkwürdiges und Erstaunliches und legen nach und nach die historischen und die ethnischen Schichten des Viertels frei. So unübersichtlich wie dieses Viertel ist auch das Heft. Ich sage es gleich. Es ist quietschbunt. Es ist zweisprachig, Englisch, Chinesisch. Es ist ein Gewirr aus Zeichen und Schriften, ein Labyrinth aus Texten und es ist auch ein Heft voller Fotos im Amateurstil. Kurzum, es ist ein grelles Wirrwarr, so wie das Wanhua-Viertel selbst. Es ist authentisch, ein Heft gewordener Ort. Man kommt mit Mühe rein und verirrt sich sofort. Aber was man in den einzelnen Texten findet, das ist pures Gold. Historisches Wissen, gedankliche Schärfe, Offenheit und Neugier dem Ort und seinen Bewohnerinnen gegenüber, die Lust am Laufen, Schauen und Beschreiben. Ich finde, ein ganz, ganz großartiges Heft. Taipei heißt diese 8. Ausgabe des Magazins Flaneur. Sie umfasst gut 200 Seiten und ist erhältlich im Buchhandel und über die Website www.flaneur-magazine.com. Hongkong ist augenblicklich fast täglich in den Nachrichten. Seit Monaten erleben wir den Konflikt mit Festlandchina. Ein vertieftes Wissen über Hongkong, seine Geschichte, seine politische Struktur, aber haben wir eher nicht. Und das liegt auch daran, dass es bei uns nur wenig Literatur aus Hongkong gibt. Diese Lücke schließt jetzt eine ganz hervorragende Anthologie mit 130 kurzen Texten und Textausschnitten zu Hongkong und Macau. Das fängt an mit frühen japanischen Gelehrten, die etwas zu Hongkong notierten. Das geht über Dokumente der frühen Missionare sowie der Autoren, die mit der britischen Ostindien-Kompanie nach Hongkong kamen, Und es mündet in ganz rezenter Literatur von Hongkonger Autoren selbst. Und sogar Sibylle Berg ist mit einer Reiseimpression vertreten. Der, der uns hinführt, ist der Herausgeber Thomas Kohlwein. In seinem Buch kommen wir mit ihm zusammen im Flugzeug an und streifen dann in Texten durch die Stadt. Jetzt ist er mir aus Wien zugeschaltet, um über sein Buch zu sprechen. Guten Tag, Herr Kohlwein.
Ja, hallo, Frau Borchert, hier aus Wien, aus dem Funkhaus.
Sie haben sich Hongkong wirklich zuerst einmal physisch angenähert. Also Sie fliegen hin, Sie kommen an, Sie laufen durch die Stadt. War Ihr Verhältnis zu Hongkong denn tatsächlich zuerst mal ein körperliches, also laufen, riechen, schauen?
Es gibt diese vielen Transferorte, Flughäfen, Flughafen, Züge, alles drum und dran. Und dann gibt es diesen Moment, wo man erstmals in der Stadt ist, wo man bei der U-Bahn-Station aussteigt und einfach mal so auf der Straße steht. Und in Hongkong hat es für mich begonnen in Central. Ich war zwar am Flughafen, ich war mit dem Flughafenzug unterwegs, aber in Central bin ich einfach nur mal spazieren gegangen. Mit dem Koffer in der Hand bin ich von Central bis zu Causeway Bay gegangen, stundenlang, und habe mich einfach einmal orientiert.
Wie waren die ersten Eindrücke da? Central ist Stadtmitte oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Central ist der Start der Urbanisierung Hongkongs. Also dort hat damals unter dem Namen Victoria die Stadt zu wachsen begonnen. Und wie ein Band schlingt sich das um die Insel schon sehr früh, da ja das Gebirge im Hintergrund eigentlich dafür sorgt, dass man nur einen sehr schmalen Streifen überhaupt bebauen kann. Also Central ist schon ein sehr guter Einstieg in Hongkong, weil es zeigt, wie man vom Meer zum Hügel nur eine sehr kurze Distanz gehen muss. Also was für ein schmaler Streifen diese Stadt eigentlich ist in Wirklichkeit.
Und als Sie dort zum ersten Mal ausgestiegen sind und dann losgelaufen sind, wie waren da Ihre ersten Eindrücke?
Der erste Eindruck war das Vertikale an der ganzen Sache. Man geht diese ganzen Korridore entlang und dann hat man diese Brücken über die Straßen drüber. Also der erste Eindruck war auch einer von einem Navigieren durch die Stadt, das mehrere Ebenen kennt.
Bei Ihren Streifzügen haben Sie auch Inschriften entdeckt. Sie schreiben, überall die selbstverständliche Verschränkung von europäischen und chinesischen Zeichen. Welche Schriften und Inschriften, wenn Sie sich erinnern, waren da für Sie besonders eindrucksvoll?
Das sind kleine, unscheinbare Dinge am Straßenrand, wo Geschichten markiert sind, die auch teilweise im Buch vorkommen, dass ein Dichter an dieser Stelle Zeilen verfasst hat. Es beginnt aber auch mit sowas Banalem wie der Typografie von Hinweisschildern. Wir kennen das ja, wenn zwei Schriftsysteme zueinander kommen, dass man oft den Eindruck erhält, dass das eine davon auf dem Schild vielleicht eher fremd wirkt. Und hier ist es eben so, dass in den Schildern die beiden Schriftsysteme selbstverständlich ineinander verschränkt am Schild dargestellt sind, am Schild, bei Tafeln.
Das ist ja auch in Ihrem Buch so eigentlich. Sie stellen ja europäische Autoren vor, die über Hongkong schreiben, und auch Autoren aus Hongkong, die über Hongkong schreiben. Also auch da verschränken sich die Sichtweisen und auch die Sprachen, aus denen die Texte übersetzt worden sind. Wie kamen Sie denn auf die Idee, so eine Hongkong-Anthologie zu machen?
Wenn ich eine Reise plane, beginne ich im Vorfeld sehr viel darüber zu lesen. In Hongkong ist es mir passiert, dass ich während meines Aufenthalts schon sehr viel Zeit in den Bibliotheken verbracht habe. Und ich bin mit diesem Material zurückgekehrt, sodass ich gewusst habe, ich möchte daraus was machen. Und das hat dann 3 Jahre in Anspruch genommen.
Da haben Sie dann die Texte gesucht, haben Sie gesichtet im Grunde und dann ausgewählt?
Also an endlosen Hinweisen nachgegangen, mich stärker noch in die Geschichte eingelesen. Dann ist es ja so, dass man auf mehreren Sprachebenen arbeitet. Man hat die Sprache der Recherche, die Sprache der Anthologie danach. Man organisiert Übersetzungen. Es war eine sehr polyglotte Angelegenheit. Es war Englisch, Recherchesprache, Portugiesisch war bedeutend durch Macau. Aber auch spanische, lateinische Texte haben eine Rolle gespielt, selbstverständlich Chinesisch. Und dann hat es eigentlich auch zu einer Reise durch Europa geführt, weil ich ja in Bibliotheken in Leiden, in Paris und in London recherchiert habe.
Ach so.
Für dieses Projekt. Und ja, sehr viel Fernleihe auch in Anspruch genommen habe.
Die ältesten Texte sind schon über 1000 Jahre alt. Bei den jüngsten ist die Tinte kaum trocken, also die sind ganz frisch. Sind alles sehr kurze Texte, Textauszüge auch, immer nur einige Seiten lang. Inhaltlich absolut vielfältig. Wie haben Sie die Texte angeordnet?
Es ist grob chronologisch gedacht. Also es beginnt schon bei den ersten Hinweisen auf Kanton oder auf China überhaupt. Es spielt Macau eine große Rolle. Also es ist nicht nur Hongkong, sondern die ganze Region, die man als gemeinsames Tor zu China sehen kann. Und neben dieser grob chronologischen Ordnung gibt es noch thematische Blöcke. Also zum Beispiel das von der Stadt in die Landschaft hinaus Wandernde ist ein wichtiges Thema. Die ganze Region ist eine sehr spannende Landschaft mit vielen Inseln. Das spielt eine Rolle in allen Jahrhunderten. Die Seefahrt für sich, es ist auch einiges an Seemannsgarn dabei. Die ersten Hinweise auf Hongkong weit vor der Gründung der modernen Stadt. Und dann natürlich die dichte moderne Stadt und das alltägliche Leben. Die Interaktion auf der Straße, die Gebäude, die Architektur, die Industrialisierung. All das sind nicht benannte Kapitel, aber die Texte sind gruppiert in die Richtung, sodass man da immer so Brücken hat, über die man geht.
Eine sehr schöne Anordnung, eigentlich fast eine Choreografie in Ihrem Buch, finde ich. Den Anfang macht der britische Autor Martin Booth, der ist in Hongkong aufgewachsen. Warum haben Sie seinen Text, einen relativ neuen Text, modernen Text, Mein Viertel, mein Spielplatz, so quasi als Ouvertüre an den Anfang gestellt?
Da geht es darum, was Städte mir auch persönlich bedeuten. Ich habe immer über die Stadt, das Stadtleben geforscht und Martin Booth zeigt sehr schön, wie ein Kind sich durch das Spazieren in der Stadt die Welt erschließt und eigene Entdeckungen macht. Und ich denke da immer an den Ausspruch von E.B. White über New York. Eine gute Stadt ist, wo ein kleiner Bub entdeckt, was er mit seinem Leben machen möchte. Das hat das für mich, diese Szene bedeutet und daher als Einstieg in die Stadt.
Ein guter Einstieg in die Stadt und auch ein sehr visueller, fand ich. Sie zitieren auch Hermann Kaiserling, der schrieb, in China werde ich mich zum Augenmenschen umwandeln müssen. Robin Hyde, eine neuseeländische Autorin, schreibt auch über das Leben in Hongkong, im modernen Hongkong eigentlich, in 30er Jahren. Sie hat es auch mit der Dichte und der engen Besiedlung. Die hat auch einen Blick fürs Stadtökonomische, oder?
Ja, ganz spannend. Vor allem einige Informationen, die sonst schwer aufzutreiben wären. Robin Hyde hat auch ein sehr schönes Gedicht geschrieben, das auch im Band abgedruckt ist. China is floating past me. Die Botschaft in ihrem Text ist auch, dass die Strukturen, die zu dieser modernen Großstadt geführt haben, schon älter sind, als wir annehmen. Und dass eine Kontinuität in der Entwicklung da ist. Dass die Fragestellung, wie ich auf engstem Raum eine Stadt bauen kann, in Hongkong schon sehr lange die Menschen bewegt.
Eine neuseeländische Autorin, Robin Hyde, man wundert sich ja fast, dass der Hongkong-Band nun in der Reihe Europa erlesen erscheint. Denn Hongkong ist ja nun eigentlich eine asiatische Stadt. Aber es gibt doch sehr viel Reflexion, auch intellektuelle Reflexion auf diese Stadt aus westlicher Sicht, oder?
Ja, ich glaube, dass die Stärke gerade der Reihe Europa erlesen auch ist, diesen Europa-Begriff auch über die Grenzen hinaus zu denken. Hongkong ist definitiv ein Ort, wo viel an europäischer Identität erfahrbar ist. Hongkong ist ein Ort des Austauschs, wo Asien Europa kennenlernt und Europa Asien. Und Hongkong ist auch ein Ort, wo Europa Kontakt mit ganz anderen Erdteilen herstellt.
Sie haben viele literarische Zeugnisse über Hongkong zusammengetragen. Das ist ein stark rezipiertes Fleckchen Erde. Jetzt aktuell zieht Hongkong natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich aufgrund der Proteste, die es seit Monaten gibt gegen das chinesische Festland, gegen die Regierung in Peking. Können Sie einen Text aus Ihrem Buch empfehlen, der uns vielleicht hilft, die Proteste und die Wurzel des Problems oder der Probleme besser zu verstehen?
Also was die beteiligten Akteure betrifft, kann der Text von Sir Chris Patten Aufschluss geben, welche Institutionen sich ab den 90er Jahren gebildet haben, die jetzt in den Nachrichten stehen. Und diesen Text zu lesen, hilft uns sehr, die heutigen Auseinandersetzungen nachvollziehen zu können. Er beschreibt den ganzen Prozess, der zu dem derzeitigen Basic Law geführt hat.
Informatives, auch buntes Kompendium, Reiselektüre für den Koffer, aber auch einfach für den Kopf. Hongkong heißt der Band. Erschienen ist er in der Reihe Europa erlesen im Visa Verlag. Und ich sprach mit dem Herausgeber des Bandes, mit Thomas Kohlwein. Herr Kohlwein, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Borchert.
Wenn man koreanische Literatur liest, stößt man schnell auf die Bücher von Hwang Seok-yong. Er schrieb über Flüchtlinge aus Nordkorea und über politische Gefangene in Südkorea. Der heute 76-Jährige war selbst lange politisch aktiv und wanderte für einen nicht genehmigten Besuch in Nordkorea sogar für 5 Jahre in ein südkoreanisches Gefängnis. In seinen Romanen entfaltet er oft ganze Lebenswege, die so wechselhaft sind wie die jüngere koreanische Geschichte selbst. Auch in seinem neuen Roman »Die Lotusblüte« schildert Hwang ein solches Leben. Dieses Mal erzählt er von einer jungen Koreanerin, die Ende des 19. Jahrhunderts nach China verkauft wird. Ein toller Roman? Nun ja, meint Eva Kanowski.
Der Leser lernt das koreanische Mädchen Chung im Alter von 15 Jahren kennen. Ihre Mutter ist früh gestorben, der blinde Vater hat sie unter großen Opfern großgezogen. Nun wird das Geld immer knapper und so verkauft ihre Stiefmutter Chung nach China, nach Nanking. Wie Chung erging es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielen koreanischen Mädchen aus armen Verhältnissen. Bevor Chung auf das Schiff gebracht wird, wird sie nach Sitte der Seeleute von ihnen umgetauft. Von jetzt an heißt sie Lenghua, Lotusblüte. Sie ist noch nicht einmal in der Pubertät, trotzdem soll sie die Zweitfrau eines reichen 80-Jährigen werden. Das erfährt sie nach ihrer Ankunft, als man sie auf ihr künftiges Zimmer bringt.
Sie sah zum ersten Mal einen echten Spiegel, wie man ihn im Abendland hatte. Daraus blickte ihr ein vertrautes Antlitz entgegen. Das gleiche, das sich ihr schon oft in Wassereimern, Bächen und in glänzenden Bäuchen blank geputzter Messingkannen gezeigt hatte. Ein Gesicht, das sie bislang nur verzerrt, in die Länge gezogen oder stark vergrößert gesehen hatte, aber das sie eindeutig als das ihre erkannte. Chung nahm den Kopf zwischen die Hände. Ihr gegenüber, Lenghua, tat es ihr nach. Natürlich, Lenghua, das bin ich, und Chung, das war ich. Eine lange Zeit ruhten ihre Augen auf Lenghua, dann löste sie den Gürtel des Seidenhemdes und ließ es zu Boden gleiten. Sie hatte das Gefühl, der Körper würde zu jemand anderem gehören. Die Lenghua aus dem Spiegel sagte, du bist nicht ich.
Von nun an wird Chung für lange Zeit nicht sie selbst sein und es wird viele Jahre dauern, bis sie als ältere Frau erstmals Macht über ihr eigenes Leben haben wird. Und um das Leben dazwischen dreht sich der Roman. Bevor der alte Chin sie zum ersten Mal besucht, wird Chung unter Drogen gesetzt. Bis hierhin liest sich der Roman Die Lotusblüte bunt und süffig und Hwang Seok-yong schreibt sehr flüssig. Ein unbekannter Erzähler begleitet das Mädchen und berichtet aus der Rückschau über sie. Die ärmlichen Lebensumstände in Chungs koreanischem Dorf werden sehr anschaulich und mit Liebe zum Detail geschildert, ebenso die Seereise nach Nanking oder das Haus von Chungs künftigem Ehemann. Doch dann wird der Roman für etliche Seiten unerträglich, denn Hwang Seok-yong beschreibt, und zwar erneut mit großer Liebe zum Detail, was der alte Mann mit dem jungen Mädchen so alles anstellt. Das kommt pornografisch daher und wird streckenweise unappetitlich bis ekelerregend, so dass man es hier nicht wiedergeben möchte. Solche Passagen wiederholen sich im Buch und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die sexuellen Fantasien mit dem Autor durchgegangen sind. Man spürt ganz deutlich, dass das Buch von einem Mann geschrieben worden ist. Denn in sämtlichen sexuellen Unterwerfungsszenen schwingt mit, dass Chung offenbar nicht viel dagegen einzuwenden hat. Von der Angst und dem Ekel, die die völlig unerfahrene 15-Jährige durchgemacht haben muss, findet sich kaum etwas im Buch. Und wenn, klingt es wenig überzeugend. Das Mitgefühl mit seiner Heldin hört beim Autor immer dann auf, wenn es ins Bett geht. Und es geht oft ins Bett. Denn Chung landet, nachdem der alte Chin sehr bald beim Sex auf ihr sein Leben aushaucht, mit Juan, einem seiner Söhne, im Rotlichtviertel der chinesischen Hafenstadt Xinjiang. Juan unterhält dort einen Vergnügungspalast, Bordell eingeschlossen. Sie wird seine Geliebte und das, was man heute als Edelnutte bezeichnen würde, wie das folgende Zitat anschaulich beschreibt.
Bei ihrem Erscheinen machte sie eine tiefe Verbeugung. Meine Herren, mein Name ist Lenoir. Ich bin keine Dame dieses Hauses, aber die Direktion hat mich gebeten, heute Abend für ihr Wohl zu sorgen. Ich hoffe, meine Anwesenheit wird Ihnen Freude bereiten. Liang Chung bestand darauf, dass sie sich neben ihn setzte. Chung nahm Platz. Mit ihren Kleidern und ihrem Gesicht, das wie eine Blüte im Sonnenlicht strahlte, hätte man meinen können, eine weitere rote Laterne sei angezündet worden. Als die Stimmung mit Hilfe des Alkohols und der Musik immer ausgelassener geworden war, berührte Chung den Oberschenkel von Liang Chung. »Folgen Sie mir«, flüsterte sie.
Bei Liang Chung handelt es sich um einen hohen Beamten, der dafür sorgen soll, dass Juans Bruder aus dem Gefängnis entlassen wird, wo er wegen Opiumhandels einsitzt. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1842 und der Opiumkrieg zwischen Großbritannien und China steht bevor. Und hier liegt eine Stärke des Romans. Er spielt vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts und schildert, welche Auswirkungen sie auf das Leben der Menschen in Asien hatten. Als es das Mädchen Chung später nach Singapur verschlägt, zeigt er, wie die Vertreter der britischen Ostindien-Kompanie Asien als Selbstbedienungsladen und die asiatischen Frauen als Leckerli betrachteten. Frauen waren damals eine Ware. Das sollte wohl generell die Botschaft sein, die Wang Seok-yong vermitteln wollte. Und das schimmert auch durch, wenn er den Umgang britischer Handelsvertreter mit Asiatinnen schildert. Aber auch dann gehen immer wieder die Pferde mit ihm durch. Und er redet sich die Prostitution schön, wenn er etwa Chung zu Juans Bordellchefin Chio Folgendes sagen lässt.
Eines Tages hatte sie Chio anvertraut, ich will stark sein und ich würde gern viel Macht haben. Chio wandte ein, Macht steht Frauen nicht zu. Chung machte deutlich, was sie meinte. Macht kann man haben, wenn man die verführt, die sie besitzen.
Selbst vor dem Klischee, dass schöne Prostituierte irgendwann von Märchenprinzen geheiratet werden, macht Wang Seok-yong nicht Halt. Chung ereilt dieses Glück auf der heutigen Insel Okinawa, die damals noch nicht zu Japan gehörte, sondern zum selbstständigen Königreich Ryukyu. Später verschlägt es Chung dann noch nach Japan und immer wieder erlebt sie abenteuerliche Seefahrten auf schlingernden Schiffen, wird als Zwangsprostituierte verkauft oder setzt sich für andere Prostituierte sowie für deren ungewollte Kinder ein. Und wenn sie sich mal verliebt, werden ihr die Männer immer wieder unter schrecklichen Umständen genommen. Auch wenn Wang Seok-yong spannend zu erzählen vermag und der Leser sich trotz immer wiederkehrender Empörung fragt, wie es weitergeht mit Chung, aus feministischer Sicht ist der Roman eine Katastrophe, denn er verharmlost Zwangsprostitution und vermittelt, dass Frauen selbst unfreiwilligem Sex meist doch insgeheim etwas abgewinnen können.
Das letzte Buch in der heutigen Sendung, Die Lotusblüte von Hwang Seok-yong, aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee, erschienen im Europa Verlag. Besprochen hat das Buch für uns Eva Karnowski. Die Sendung geht nun langsam zu Ende und ich nenne Ihnen noch einmal die 6 neuen Titel, die wir heute besprochen haben. Das waren zuerst Fuminori Nakamuras Krimi Der Revolver, erschienen bei Diogenes. Dann Cao Wenxuans Roman Libellenaugen aus dem Esslinger Drachenhaus Verlag. Und Charlene Tios Debütroman Schöne Monster, Verlag Blumenbar. Ich empfahl in aller Kürze die aktuelle Ausgabe des Flaneur-Magazins zur Stadt Taipei. Wir sprachen über Thomas Kohlweins Hongkong-Anthologie aus dem Visa-Verlag und rezensierten Hwang Seok-yongs Roman »Die Lotusblüte«, erschienen im Europa-Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Year of the Funky von Bay Bay und Sean Lee. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel Bilder deiner großen Liebe nach einem Roman von Wolfgang Herrndorf. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Kress. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.